Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute zurück. Dieses Mal mit dabei der Holger aus Münster und der Markus aus dem Westerwald. Schön, dass ihr beide da seid. In den letzten Tagen ist ein bisschen was passiert bei unserer Borussia. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt. War ja auch relativ turbulent mit dem Rücktritt von Roland Wirkus. Und ja, jetzt haben wir den Nachfolger gefunden. Letzte Woche am Dienstag wurde er, glaube ich, verkündet und am Donnerstag gab es dann eine Pressekonferenz mit der Geschäftsführung und eben unserem neuen Verantwortlichen im Bereich Sport, nämlich Ruven Schröder. Ruven Schröder wird also der Nachfolger von Roland Wirkus und ist ja nicht ganz ein unbeschriebenes Blatt. Der war ja vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2018, 2019, schon mal im Gespräch bei Borussia. Damals war Max Eberl noch da und wollte ihn, ich glaube, unter sich installieren als Sportdirektor eben. Und ja, jetzt im nächsten Anlauf hat es dann tatsächlich geklappt. Wer ist Ruven Schröder? Wo kommt er her? Ruven Schröder ist jemand, der ja recht viel Zweitliga-Erfahrung anfänglich gesammelt hatte und jetzt dann unmittelbar eben aus einem Beschäftigungsverhältnis von dem RB Kosmos zu uns wechselte. Er war, ich glaube, ein Jahr für Red Bull Leipzig aktiv und wurde dann nach Salzburg transferiert, wo er jetzt noch einen gültigen Vertrag hatte und dann eben ja zur Borussia gewechselt ist, was ich relativ erstaunlich fand. Und das würde ich direkt vorwegnehmen, ist, dass er ja, dass es finanziell wohl ein bisschen schwierig war, dass Ruven Schröder zu uns wechselt und er einen Teil seiner Ablöse selbst gezahlt hat. Das kam jetzt gerade die Tage nochmal zum Vorschein, fand ich wirklich sehr interessant und bestätigt seine Aussagen, die er auf der Pressekonferenz getätigt hat. Da hat er ja sehr, sehr häufig betont, ja, dass man eben überzeugt sein muss von dem Vorhaben, von dem Verein und dass ihm das auch am Herzen liegt. Und das fand ich dann tatsächlich sehr, sehr erstaunlich, dass er da eben dazu bereit war, finanziell Borussia ein Stück weit entgegenzukommen. Das ist, denke ich, in der heutigen Zeit auch nicht gerade selbstverständlich. Jetzt, ja, lassen wir uns mal überraschen. Gegen Union war er dann auf der Tribüne. Er hat auf der Pressekonferenz, die ich im Übrigen relativ gut fand, schon gesagt, dass er sich zukünftig, also dann ab dem Bayern-Spiel am kommenden Samstag, auch auf der Bank tatsächlich wieder sieht. Und ja, da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, wie es da eben in den nächsten Tagen und Wochen alles vonstatten geht, ob er auf den Pressekonferenzen mit dabei sitzt. Auch das wurde thematisiert. Ich gehe tatsächlich stark davon aus. Ja, jetzt habe ich einmal so eine schnelle Zusammenfassung gegeben. Markus, was denkst du denn über Ruven Schröder und wie hast du die Nachricht aufgefasst, als es dann hieß, Ruven Schröder wechselt? Ja, aus dem RB-Kosmos eben zu unserer Borussia.
Ja, hallo erstmal in die Runde. Ja, es war ja schon lange im Umfeld der Borussia oder in der Bubble, in der Gladbach-Bubble gefordert, dass wir einen neuen Sportdirektor brauchen. Und ja, Gladbach hat dann gesucht. Viele Namen waren im Gespräch. Ruven Schröder ist es letztendlich geworden. Es gibt ja immer vorher Leute, die sind dafür, dann sind wieder Leute dagegen. Ich habe einfach mal versucht, aufzuschreiben, was ich gut finde und was ich weniger gut finde zu Ruven Schröder in der Kürze der Zeit. Die Kommunikation ist ein absolutes Upgrade zu vorher, was aber jetzt auch nicht allzu schwierig war. Er hat ein riesiges Netzwerk, dadurch, dass er ja schon jahrelang Erfahrungen hat. Hat auch ein großes Netzwerk international, wo er jetzt in Salzburg gearbeitet hat, auch international gespielt, auch mit Leipzig international gespielt. Ist natürlich ein ganz anderes Netzwerk, wie Roland Wirkus es haben konnte. Das ist auch kein Vorwurf an den Wirkus. Ist ganz einfach so, dass Ruven Schröder da mehr Erfahrung hat und Ja, laut seiner Aussage ist er auch bereit, den Finger in die Wunde zu legen. Daran werde ich ihn messen. Muss man ganz einfach mal abwarten, wie das dann wirklich wird. Das waren so die positiven Punkte. Negativ, finde ich, dass er 7 Vereine in 11 Jahren hatte. Also er verlässt den Verein auch schon mal gerne vor Vertragsende, wie damals auf Schalke mit einem Geschmäckle und wie jetzt in Salzburg. Aber ja, muss ganz einfach mal abwarten, wenn er bei uns auch nach einem Jahr geht und uns dann gerettet hat, dass wir die Klasse halten und um nichts anderes geht es für mich, dann kann er auch nach einem Jahr wieder gehen. Dann bin ich zufrieden.
Ja, würde ich dir tatsächlich widersprechen. Also ich wäre nicht damit zufrieden, wenn unser sportlicher Verantwortlicher nach einem Jahr wieder von dannen zieht, eine Station weiterzieht. Ich glaube, so oft wie er davon gesprochen hat, dass er eben von dem Projekt, von dem Verein, von der Mannschaft, vom Trainer, von eigentlich allem überzeugt ist, muss er da länger bleiben. Aber wir wissen natürlich auch alle in den Pressekonferenzen, wird immer viel gesprochen, der will natürlich ein gutes Bild abgeben, der will sich gut verkaufen. Ich finde, das ist ihm gelungen. Und ja, jetzt bleibt es, wie gesagt, abzuwarten, was die Zukunft bringt. Du hast natürlich absolut recht, Markus, dass du sagst, das Ziel muss dieses Jahr sein, die Klasse zu sichern. Was mir sehr gut gefallen hat auf der Pressekonferenz, das hast du auch schon gesagt, war die Art und Weise, wie kommuniziert wurde. Und was mir vor allem sehr gut gefallen hat, war die Aussage, dass er da eben deutlichen Handlungsbedarf auf der Transferseite sieht. Dass er eben sagt, wir müssen uns verstärken, gerade in der Defensive. Das ist etwas, was wir Fans alle schon vor Saisonende gefordert hatten im vergangenen Jahr, wo jetzt nicht wirklich was passiert ist. Und auch die aktuelle Saison gibt uns da ja wieder recht. Also das Personal in der Defensive ist einfach nicht ausreichend, um da konkurrenzfähig zu sein. Und ich bin mal gespannt, was jetzt eben die Wintertransferperiode mit sich bringt und ob Ruben Schröder von seinem Netzwerk, das du angesprochen hast, dann auch tatsächlich Gebrauch machen kann. Was mich verwundert hat und im gleichen Atemzug aber auch sehr positiv gestimmt hat, war eben diese Pressekonferenz mit der Geschäftsführung, mit Stegemann und mit Aritz. Und was man an der Stelle auch nochmal erwähnen kann, das weiß aber auch jeder Borusse, denke ich, dass allein mit der Präsenz von Aritz auf der PK diese PK wieder ein ganz anderes Niveau hatte, ein ganz anderes Level hatte als die normalen Spieltags-PKs. Und ja, das hat mich dann doch nochmal ein bisschen verwundert. Die Kollegen vom Pfostenbruch haben das auch thematisiert. Und die haben da was gesagt, was mich dann wirklich sehr, sehr nachdenklich gestimmt hat. Das war nämlich die Tatsache, warum es auf dieser Pressekonferenz, wo Schröder vorgestellt wird, keiner von den Pressesprechern. Traut man denen das nicht zu? Oder warum muss Aritz das machen? Und wieso fungiert ein Geschäftsführer in dieser Situation als Pressesprecher? Also damit haben sie absolut recht, das habe ich auch nicht verstanden. Nichtsdestotrotz, wie ich es eben sagte, fand ich die Qualität von der PK sehr, sehr gut. Auch die Aussagen von Ruben Schröder eben, ja, haben mich schon so ein bisschen gecatcht. Und ja, ich hoffe einfach, dass der bei Borussia jetzt richtig Fuß fassen kann und dass es dann jetzt auch relativ kurzfristig zu den ersten Erfolgen kommen wird. Holger, du hast im Vorfeld schon gesagt, du hast die PK nicht gesehen, aber du wirst sicherlich eine Meinung zur Personalie haben. Was denkst du denn über Ruben Schröder und ja, seine Nachfolge als Verantwortlicher im Sportbereich auf Roland Wirkus?
Ja, hallo auch von mir aus Münster in die Runde und nach draußen in die Podcast-Welt. Wir haben ja beim letzten Mal uns Gedanken gemacht, wer es werden könnte. Und eigentlich ist der Name bei uns nicht gefallen, aber wir hätten leicht drauf kommen können, ne? Weil der Rufen Schröder ist jetzt kein Unbekannter, wie du schon ausgeführt hast, in der Gladbach-Welt. Und da haben sie dann mal wieder die Schublade aufgemacht und sich zurückerinnert, was wollte Max Eberl damals machen, und haben den Rufen Schröder rausgeholt. So könnte man das böse interpretieren. Möchte ich aber auch gar nicht, weil ich der Personalie recht neutral gegenüberstehe, in jeglicher Hinsicht. Es ist ein renommierter Manager, der auf seinen Stationen einige Erfolge hatte, der die Bundesliga gut kennt, wie ihr das gesagt habt. Er hat bei einigen Vereinen gearbeitet im RB-Kosmos. Das muss jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein, weil man weiß, dass da schon innovativ auch gearbeitet wird. Wie ihr schon gesagt habt, er hat ein großes Netzwerk. Wir werden einfach sehen. Wir werden ihn beurteilen im Laufe der Zeit und wir können vielleicht in einem Jahr dann auch mal sagen, wie er gearbeitet hat. Nur ich bin ehrlich gesagt, was solche Antrittsreden angeht, auch ein bisschen abgestumpft, weil ob das ein Trainer ist, ob das Manager ist, es sind ja letztendlich die gleichen Worthülsen. Er sagt, Gladbach ist ein großer Verein, ist ein massiver Verein. Ne? Wir haben in der Vergangenheit schon gehört, das ist ein lässiger Verein und. Und da wird man einfach sehen, was passieren wird. Ja, er ist natürlich ein ganz anderer Typ als Wirkus. Und das Auftreten von ihm ist natürlich sehr souverän. Das kennen wir aus der Vergangenheit anders. Aber am Ende liegt es ja dann doch an den Ergebnissen, an den Transfers. Und daher möchte ich mir jetzt auch noch gar kein Urteil bilden. Er soll jetzt mal arbeiten. Er sitzt dann auch auf der Bank. Mal gucken, ob das nochmal einen Einfluss hat am Spieltag. Ne? Aber wir werden in einem Jahr wenn wir wissen, wie sein Impact ist auf den Verein und ob er überhaupt zu Gladbach passt.
Ja, definitiv. Da hast du natürlich absolut recht. Das ist das, was ich eben meinte. Wenn du vorgestellt wirst auf so einer Pressekonferenz, dann willst du dich natürlich entsprechend verkaufen, wählst da natürlich genau die Worte, die die Fans, die das Umfeld der Verein natürlich auch hören möchte. Und ja, die haben alle ihre Berater, die wissen schon, wie sie da eben auftreten müssen und sich verkaufen müssen. Und ja, jetzt geben wir ihm diese Zeit, warten wir mal ab, was sportlich eben bei unserer Borussia in der nächsten Zeit passiert. Ich denke, spätestens dann halt eben zum Wintertransferfenster wird es ja wirklich sehr, sehr interessant werden. Wird es irgendwelche Abgänge auf Kaderseite geben? Wird es Neuzugänge geben? Und ja, daran kann man ihn dann als erstes mal messen. Und ja, von der Kommunikation, du hast es gesagt, das wirkte schon relativ souverän, ist ein deutliches Upgrade zu Roland Wirkus. Und ja, jetzt warten wir mal ab, wie es dann eben in naher Zukunft dann am Sky-Mikrofon, am DAZN-Mikrofon oder halt eben auf den Pressekonferenzen sich gestalten wird, wenn es dann eben heißt, dass Rufen Schröder deutlich präsenter sein wird. Bevor wir jetzt zum Spiel am vergangenen Freitagabend in Union Berlin kommen, möchten wir uns noch mal kurz einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union anhören? Und ja, hört da gerne noch mal rein.
Gladbach hatte oft Probleme an der Alten Försterei. Hohe Bälle, lange Bälle, enorme Intensität in den Zweikämpfen hat dann vielleicht in der Vergangenheit, hast du jetzt nichts damit zu tun, aber haben wir immer wieder so erlebt, vielleicht zu sehr den spielerischen Ansatz gewählt. Siehst du die Truppe jetzt unter dir in der Lage da, voll zu bestehen, voll gegenzuhalten und gerüstet zu sein für das, was da auf die zukommt?
Auch da eine Statistik, kriegst direkt um die Ohren wieder zurückgeschmettert, nee, letztes Jahr gewonnen. Würde auch reichen. Aber um das mal auszuführen, ist mir schon klar, dass da eine gewisse Spielweise ist, eine gewisse Identität, die Union Berlin einfach immer wieder an den Tag legt. Wenn es irgendeinen Spieler in der Bundesliga gibt oder bei mir in der Mannschaft, der nicht verstanden hat, dass Bundesliga auch viel Kampf ist und unabhängig von Union, unabhängig von Freitagabend, dem kann man nicht mehr helfen. Aber bin mir ziemlich sicher, dass wir das als Mannschaft hinkriegen, dass die einzelnen Spieler das wissen. Und dass wir trotzdem oder trotz dessen wissen, was wir leisten müssen in der Defensive, um in Union zu bestehen, um auch quasi unser Spiel wieder durchziehen zu können. Und das ist mir auch extrem wichtig, dass wir trotzdem dann auch unser Spiel auch durchziehen und nicht nur das Spiel des Gegners spielen.
Wir wissen alle, wie das Spiel ausgegangen ist, was passiert ist. Wir alle haben das Spiel gesehen und die Worte von Eugen Polanski, die mir direkt im Kopf geblieben sind, an denen er dann auch ein Stück weit gemessen wird, sind unter anderem Aussagen wie viel Kampf unabhängig vom Gegner und natürlich ja, was geleistet werden muss im Defensivbereich. Und ja, machen wir uns nichts vor, gucken wir uns den Spielfilm einmal an. Es dauert keine 3 Minuten und Borussia liegt 1:0 hinten. Mit einer desolaten Verteidigungsaktion gibt es wieder eine Ecke, die dann gefühlt auch wieder nicht richtig verteidigt wird. Und ja, du trittst bei Union Berlin an, wo jeder von uns weiß, wie schwer das immer ist, und rennst dann eben diesem 1:0 hinterher. Union hat es dann geschafft, zeitnah nochmal nachzulegen. Auch dort wieder mit einer desolaten Abwehrleistung in unserer Defensivreihe. Also die wurden sprichwörtlich zum Toreschießen eingeladen. Ich fand es sehr bezeichnend, dass gerade bei dem 2:0 eben ein eingerückter Innenverteidiger den Abpraller vom Innenpfosten nutzen kann, um dann abzuschließen. Was ist vorab passiert? Es gab ein Laufduell von Ansa gegen Joe Skelly und gegen Nico Elvedi, der da eigentlich mehr oder weniger ungehindert durch die beiden durchlaufen konnte und dann auf den langen Pfosten zielt, beziehungsweise aufs Tor ins lange Eck zielt und eben den Innenpfosten trifft. Und dann aus dem Rückraum der Innenverteidiger Döki kommt und diesen Abpraller nutzen kann. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, was unsere Innenverteidiger machen. Denn ein Marvin Friedrich, der dann in diesem Moment für diese Personalie zugeteilt war oder zumindest mal im Raum stand, hätte da niemals diesen Verteidiger an sich vorbeirennen lassen dürfen. Und so passiert es dann und es steht 2-0 für Union Berlin. Und spätestens da haben wir alle gewusst, das wird jetzt ein sehr, sehr langer Weg, den unsere Borussia dazu gehen hat. Und auch da müssen wir sagen, machen wir uns nichts vor. Es ist ja schon relativ unwahrscheinlich, dass wir ein 0 zu 2 diese Saison wieder aufholen. Wir haben diesen einen Ausreißer gegen Frankfurt zu Hause gehabt, wo es uns dann mal gelungen ist, 4 Tore zu schießen. Aber ja, in einem anderen Bundesligaspiel, wo du dann 0 zu 2 nochmal hinten liegst, finde ich, ist es relativ schwer, dass du da nochmal Fuß fassen kannst. Was Borussia dann aber relativ gut gelungen ist, wir haben den 2 zu 1, das 2 zu 1 geschossen, haben den Anschluss wieder geschaffen durch Haris Tabakovic, der ja, mit einer guten Schusstechnik ins lange Eck eben für das 2 zu 1 sorgte. Ich bin stark davon ausgegangen, dass das Tor nicht zählt. Wurde ja auch nochmal überprüft wegen einer vermeintlichen Abseitsposition, die es dann aber zum Glück nicht war. Und ja, da hat man dann schon gemerkt, Borussia wird deutlich aktiver, auch vor dem Tor natürlich schon. Was mir an dieser Stelle aufgefallen ist, waren die Ballbesitzphasen. Also ich finde, die Ballbesitzphasen unter Eugen Polanski sind nicht zu vergleichen mit den Ballbesitzphasen unter Gerardo Seoane. Und ja, dann wirst du mehr oder weniger durch die Halbzeit unterbrochen. Der Flow ist weg. Und du kommst dann aus der Halbzeit wieder raus und suchst den Spielfluss erst nochmal. Union kommt da deutlich besser nochmal in die zweite Halbzeit, ist aber bei weitem nicht mehr so aggressiv, wie sie das noch in der ersten Halbzeit waren. Und ja, verpassen es dann irgendwie frühzeitig, das dritte zu schießen. Und auch dann wurden wir wieder deutlich besser. Hatten viele Ballpassagen, hatten einige Abschlüsse, allerdings wenig Zwingendes. An der Stelle könnt ihr euch ja schon mal merken, Vergleich, wenn ich dann das Wort in die Runde gebe, aber an der Stelle war für mich absolut unverständlich, und das hatten wir vor einigen Wochen schon mal thematisiert, warum wir so viele schlechte Abschlüsse haben. Also warum so häufig Abschlüsse aus der zweiten Reihe in die Mitte vom Tor geschossen werden. Ich erinnere mich da jetzt gerade an diese Eckballvariante von Rocco Reitz auf Philipp Sander, der da mehr oder weniger unbedrängt abschließen kann und den Ball aus 13, 14 Metern genau in die Mitte schießt. Das sind natürlich Situationen, die du anders abschließen musst und natürlich auch die Chance hast, Tore zu erzielen. Und ja, das lässt unsere Borussia aktuell vermissen. Das können dann natürlich auch Schlüsselmomente sein, weil wenn der Ball reingeht, steht es 2-2 und das Spiel ist wieder offen. Ja, wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar gesagt hat, ist alles nicht passiert und so kam es dann natürlich, wie es kommen musste. Die alte Fußballweisheit hat wieder gegriffen. Machst du die Dinger vorne nicht, kriegst du sie hinten rein. Und ja, Union Berlin kann dann in der 82. Minute, war es, glaube ich, wieder durch einen Standard, wieder durch ein desolates Abwehr verteidigen. Ja, mit einem Schuss aus der zweiten Reihe das 3-1 erzielen. Khedira war es, der in aller Seelenruhe eingeladen wurde, auf das Tor zu schießen. Und ja, spätestens dann haben wir gewusst, das war's jetzt, hier gibt es heute nichts mehr mitzuholen. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber mich hat das tatsächlich ganz schön geplättet. In dem Moment war mir dann auch tatsächlich bewusst, wo wir jetzt gerade stehen. Natürlich war das in all den Spielen zuvor auch schon bewusst, aber es hat dann doch wieder aufgezeigt, wie kritisch die Situation eigentlich rund um Borussia ist. Und vor allem, ich habe es jetzt schon so häufig angesprochen, wie desolat unser Abwehrverhalten ist. Und das passt wirklich in keiner Form zu dem, was auf der Pressekonferenz vor dem Spiel besprochen wurde. Markus, wie hast du das Spiel gesehen? Wie ist es dir ergangen? Und ja, was ist so deine Meinung zu dem Spiel und zu dem Auftreten von der Mannschaft vor allem?
Ja, wir haben ja eben den Schnipsel gehört aus der Pressekonferenz und Der Reporter hatte es ja angesprochen, Union spielt mit hohen Bällen, spielt mit langen Bällen, hoffen auf Standards. Und was passiert? Es ist noch keine 2 Minuten gespielt, ein langer Ball von hinten. Ich weiß nicht, was der Joe Skelly da denkt, was er macht. Stümperhaftes Verhalten. Wir können ja noch froh sein, dass Ansa Nicolas angeschossen hat.
Das hat
Aber
er
es
noch gut
kann. Also,
verteidigt, muss man sagen. Ne? Die Reaktion aus kurzem Winkel da, die war schon
ja,
sehr gut.
ich nehme an, er hat gezuckt und hat den Ball da abgewehrt, aber kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, ein langer Ball über die ganze Abwehr und wir haben Glück, es gibt nur Ecke. Ja, aber wir sprechen ja davon, Ecke gegen Union. Ja, früher waren 3 Ecken ein Elfer, bei Union ist immer eine Ecke ein Tor gegen uns. Ja, läuft im 1-0 hinterher. Was dann die ersten 20, 25 Minuten los war, ich kann es nicht erklären. Ich weiß ja nicht. Es ist jedes Mal dasselbe seit Jahren schon, ob wir bei Union spielen, ob wir in Augsburg spielen, ob wir in Mainz spielen, ob wir in Freiburg spielen. Es ist immer dieselbe Scheiße und ich kann es langsam nicht mehr sehen. Es ist egal, welche Spieler wir auf dem Platz haben. Es ist egal, welchen Trainer wir an der Seite haben. Es ist immer derselbe Müll und ich habe langsam wirklich die Schnauze voll, mir so Spiele da anzusehen. Dann kassierst du ein 2-0, lächerlich, wie der Flo Neuhaus neben dem Ansa herläuft in den 16er, anstatt mal vorher vorm 16er die Grätsche auszupacken, weil im 16er ist ein bisschen blöd. Nichts. Und eigentlich war der Schuss von Ansa ja, war ja schon ein Tor wert. Der Abpraller, gut, passiert, fällt vor die Füße, 2-0. Aber es ist einfach stümperhaft, das ist kein Bundesliga-Niveau. Und eigentlich hatte ich da schon einen Haken hinter das Spiel gemacht, muss sagen. Danach, leider Gottes, viel zu spät, hat die Mannschaft ein bisschen angefangen, Fußball zu spielen. Und ja, schönes Tor geschossen. Tapakovic, muss ich sagen, Tapakovic hat bis jetzt seine Rolle erfüllt. Er hat 6 Spiele gespielt, einmal hat er ja komplett gefehlt. 3 Tore geschossen, also die Quote ist absolut in Ordnung. Da liegt es nicht dran. Aber danach haben wir ja auch keine Gefahr mehr ausgestrahlt. Wir haben keine großen Chancen rausgespielt, selbst als nachher die Wechsel kamen. Die Flanken von Honorar, die flogen alle ins Nichts. Die von Skelly, die flogen ins Gar nichts. Und richtig große Torchance habe ich keine mehr gesehen. Tapakovic hatte ja noch ein Tor geschossen, was zu Recht abseits war. Aber da hat man nochmal die Stärke von Tapakovic gesehen. Im 16er Ball annehmen, drehen, schießen. Das macht er schon richtig gut, der Junge. Und ja, das 3-1. Ich habe mich schon wieder geärgert, wie der Freistoß zustande kam, da bei Ulrich. Ich hab direkt schon gewusst, jupp, jetzt rappelt's wieder. Und ja, kommt der Freistoß rein. Friedrich klärt, glaube ich, per Kopf. Der Ball kam runter. Der war ja so lange in der Luft. Da war ja schon Schnee drauf, als er wieder runterkam. Keiner von Gladbach geht hin. Khedira konnte es nicht glauben, dass ihm der Ball so auf den Fuß fällt. Ja, er hält den Fuß hin. 3-1, Drops gelutscht und. Ja, ich hatte eine riesige Krawatte. Ich denke mal, Holger, du auch?
Ja, absolut. Als ich das live gesehen habe, habe ich genau die gleichen Gedanken gehabt wie du. Die genau, und ich glaube, fast allen Gladbach-Fans wird so gehen. Immer gegen solche Mannschaften sehen wir schlecht aus. Und das seit Jahren. Also das ist wirklich verrückt, muss man sagen, ne? Aber jetzt ziehe ich mal, nachdem jetzt auch in den letzten Tagen Weltuntergangsstimmung war und ist und für mich das auch an einem Freitag war, jetzt ziehe ich mal was Positives raus aus der ganzen Geschichte. Einen positiven Aspekt. Alles das, was du aufgezählt hast, haben wir in den letzten Jahren auch so erlebt. Also auch in der letzten Saison so erlebt. Und daher ist meine steile These, dass eigentlich bis auf ein Spiel, und das ist das Spiel gegen Bremen zu Hause, noch nichts passiert ist in dieser Saison, was nicht auch in anderen pa Saisons passiert wäre. Gegen die Gegner, die wir bisher gespielt haben, sahen wir in der Vergangenheit immer schlecht aus. Dieses
Naja, es muss aber
Auswärtsspiel.
ein Spiel muss ich ja noch nehmen. Hamburg, das musst du eigentlich auch
Ja,
noch rausnehmen.
da hast du recht. Allerdings ist das ein Auftaktspiel und in den Auftaktspielen sehen wir traditionell auch nicht gut aus. Das heißt, ne, erster Spieltag kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir da mit einem 4-0 mal in die Saison gestartet sind. So. Du hast recht, gegen Aufsteiger muss man eigentlich gewinnen, haben wir aber in der Vergangenheit auch schon durchaus nochmal einen Punkt geholt. Das heißt, wenn ich die Spiele Stuttgart nehme, wenn ich die Spiele Leverkusen nehme, Frankfurt nehme und Freiburg auch, da haben wir auch zu Hause schon verloren, ist eigentlich nichts passiert, bis auf dieses Bremen-Spiel. Das sind sichere 3 Punkte. Und ich glaube, uns fehlen aktuell 3 Punkte. Dann hätten wir 6 Punkte, dann wären wir 15. Also, das heißt, das war eigentlich kein Überraschungsspiel. Was die ganze Sache so dramatisch macht, ist natürlich, dass wir schon diese Sieglosserie in der vergangenen Saison hatten und dass wir in so einem negativen Strudel sind. Das macht die Sache natürlich so bedrohlich. Und deswegen haben auch alle Angst. Und ich habe auch Angst, dass das dieses Jahr richtig mies geht und wir richtig drin sind. Aber objektiv betrachtet, wenn wir die Ergebnisse nur angucken, ist eigentlich noch nicht viel passiert, sage ich mal. Und wir sind ja davon ausgegangen, dass Eugen kommt, ne, und das erste Spiel gegen Leverkusen ist gut, ne, und dass wir dann die Erfolge feiern. Und das ist auch ein bisschen, glaube ich, was uns gerade so betrübt, ne, dass wir eigentlich keinen Trainereffekt haben. Wir haben keinen positiven Trainereffekt. Wir haben jetzt keinen, der es geschafft hat, ne, das umzudrehen und in Lauf zu kommen. So. Und das ist natürlich auch negativ. Ne? Also ich war auch wirklich fertig am Freitag und dachte mir, oh Mann, wo endet das Ganze in dieser Saison? Ne? Und dann habe ich so die letzten Tage mir mal alles so angeschaut. Und das ist das einzig Positive, was ich rausziehe, ist, dass eigentlich noch nicht so viel passiert ist, wir immer noch am 7. Spieltag Chancen haben und dass diese Spiele jede Saison 3, 4 Mal vorkommen. So. Und dass eigentlich jetzt die Spiele kommen, wo wir punkten müssen und vor allem, wir müssen in einem Spiel punkten und uns die 3 Spiele wiederholen, was nicht erwartet wird. Und das wird natürlich schwierig, ne? Weil die Bremen-Punkte fehlen uns definitiv.
Ja, da hast du natürlich recht. Was uns auch noch zugute kommt, um jetzt mal bei dem Positiven zu bleiben, ist, dass die Konkurrenz auch Punkte lässt. Also die Spiele am Wochenende, die haben wieder eigentlich für uns gezählt. Aber ja, es ist natürlich schon ein verdammt dickes Brett, das da zu bohren ist, wenn du jetzt überlegst, dass du seit wie vielen Spielen, seit 14 Spielen, glaube ich, ohne Sieg bist. Statistisch gesehen hast du natürlich auch recht mit deiner Aussage, es ist wenig Unerwartetes passiert, aber wir haben natürlich auch keine Garantie, dass wir wieder in dieses normale Fahrwasser reinkommen, dass wir dann gegen Heidenheim gewinnen, und anderswo eben diese Punkte holen. Ich sehe das aktuell nicht mit eben dieser defensiven Nichtleistung. Also das ist das, was mich dieses Jahr noch mehr erschreckt in den ersten Spielen. Als in der Vorsaison. Vielleicht hat mich da auch das Frankfurt-Spiel maßgeblich nochmal gebrandmarkt, weil ich da eben im Block stand mit dem 5-0 zur Halbzeit. Das macht was mit dir. Das ja, ist unverständlich, nicht zu greifen. Und ja, jetzt spielst du in Union Berlin und kriegst da 3 Buden, die du nicht bekommen musst. Also die 3 Tore, die waren wirklich allesamt zu verteidigen. Ich musste während des Spiels an unseren Podcast-Papa denken, Markus. Ich musste an Frank denken, weil als ich mir die Leistung von Skelly da angeguckt habe, also das war ja wirklich absolut desolat im Zweikampfverhalten vor dem 1-0, im Zweikampfverhalten beim 2-0. Und ja, da habe ich die Worte von Frank nochmal gehört, der relativ frühzeitig ja schon gesagt hat, das wird nichts mit dem Jungen. Und es macht mir tatsächlich jetzt ein bisschen Angst. Da werden wir nachher drauf zu sprechen kommen, wenn du dann eben siehst, wer jetzt der nächste Gegner ist, wer am Samstag kommt, was für eine Qualität da vor allem kommt, weil da dann ein Luis Diaz auf Skelly zurennt. Und ganz ehrlich, dann wird Joe Skelly eingeschult werden und wir wissen, was dann passieren kann. Also mit diesem Abwehrverhalten, da droht uns ja Böses, aber da werden wir nachher nochmal in aller Ausführlichkeit drüber sprechen. Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag, Markus, zu dem, was du eben sagtest. Also was mir definitiv positiv aufgefallen ist in dem Spiel, und das muss man anerkennen und das kann man auch besonders hervorheben, weil er keinen guten Stand hatte, war eben die Leistung von Haris Tabakovic. Der hat nicht nur das Tor geschossen und auch dieses zweite Abseitstor geschossen, der hat generell mit seiner Physis und auch mit seiner Mentalität auf dem Platz dafür gesorgt, dass du zumindest mal als Fan am Fernseher und sicherlich auch im Block eben das Gefühl hattest, da ist gerade einer auf dem Platz, der die Mitspieler auch bewegen möchte, der die Leute nochmal anfeuern will. Der hat so oft mit den Armen gefuchtelt, dass die Stimmung wieder gut werden muss. Und ja, also der macht es wirklich wahnsinnig gut. Und auch Jens Castrop hat mir sehr gut gefallen. Also auch der hat wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hatte da einmal Glück Anfang der zweiten Halbzeit. Also wenn es da richtig gegen uns läuft, kann der noch mit Gelb-Rot vom Platz gehen. Da ist er relativ hart in den Zweikampf an der Mittellinie eingestiegen. Ja, aber auch das sind Szenen, wo wir in den letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen haben, dass du halt einfach mal einen Spieler brauchst, der vielleicht auch mal ein Zeichen setzt. Und das hat er in dem Fall getan, ist nichts passiert und von daher hat er alles richtig gemacht. Jo, ansonsten finde ich, gibt es wenig, was man vom Personal hervorheben kann. Nikolas ist halt die ärmste Sau, weil er hinten drin steht und verteidigen muss, was aufs Tor kommt. Wenig davon war zu verteidigen oder zu halten. Ja, aber lasst uns vielleicht mal kurz auf die Aufstellung nochmal drauf gucken, weil als die Aufstellung kommuniziert wurde, ist was mit mir persönlich passiert, was ich auch schon lange nicht mehr hatte. Und das war tatsächlich so ein bisschen Ratlosigkeit, bevor das Spiel dann tatsächlich überhaupt begonnen hat. Weil, was ist passiert? Wir haben jetzt schon wieder, es war der 7. Spieltag, wir haben schon wieder eine andere Abwehrformation gesehen. Und für mich persönlich war es eine Abwehrformation, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und gemessen habe ich das Ganze an der Personalie rund um Deeks. Wir haben jetzt, das habe ich mir im Vorfeld zur Podcastaufnahme nochmal angeguckt, wir haben jetzt an 7 Spielen tatsächlich erst zweimal in der gleichen Abwehrformation gespielt. Und das waren die ersten beiden Spiele unter Eugen Polanski, also Leverkusen und Frankfurt. Und ansonsten standen da hinten drin immer andere Spieler. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum ein Kevin Dix gefühlt durch die Abwehr durchrotieren muss. Der hat jetzt mittlerweile tatsächlich alle Defensivpositionen gespielt, vom Rechtsverteidiger über den Innenverteidiger, über den Linksverteidiger. Und das Skurrile an der Stelle ist, Fabio Chiarodia ist ausgefallen. Stattdessen ist dann eben Marvin Friedrich in die Mannschaft reingekommen. Auf der PK wurde dann nochmal betont, es geht eben um das Thema Luftzweikämpfe, defensive Stabilität. Tja, Marvin Friedrich hatte in allen drei Gegentoren Aktien drin, also das hat leider nicht so gut funktioniert. Und mit Kevin Dix hast du ja jemanden, der die Marvin Friedrich-Position spielen kann. Und zusätzlich sitzen deine beiden gesetzten Linksverteidiger oder einer der beiden gesetzten Linksverteidiger mit Netz und mit Ulrich beide auf der Bank. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das Argument mit Friedrich verstehe ich noch. Man muss auch fairerweise sagen, Polanski hatte jetzt noch nicht viele Spiele und dass der noch rumexperimentieren muss, ist absolut verständlich. Aber dieses Experiment habe ich nicht verstanden. Also da wünsche ich mir zukünftig auch, dass Kevin Dix der gesetzte zweite Innenverteidiger neben Nico Elvedi ist. Elvedi, der auch einen rabenschwarzen Tag hatte, wie so viele am Freitagabend. Aber lass die beiden in der Innenverteidigung spielen. In der Dreierkette sieht es natürlich nochmal anders aus. Und dann kann da über die Zeit hin auch was entstehen und wachsen, weil die beiden dann wissen, wie funktioniert eben der jeweils andere. Und warum dann eben nicht ein Lukas Ulrich oder ein Luca Netz spielt, konnte ich wirklich beim besten Willen überhaupt nicht verstehen. Markus, hast du vielleicht eine Erklärung dafür? Also ich meine, auf der Pressekonferenz haben wir es, wie gerade angesprochen, gehört, warum Friedrich spielt, aber hast du vielleicht eine Idee, weshalb keiner von den nominellen Linksverteidigern spielt und du das mit Dix nochmal außen versuchst?
Also wir haben uns ja in der Vergangenheit auch diese Saison schon gefragt, was Marvin Friedrich denn verbrochen haben muss, dass er gar nicht mehr zum Einsatz kommt, dass immer Chiarodia spielt, obwohl er auch diese Fehler drin hat. Ich gebe dir recht, die Innenverteidigung, die muss eingespielt sein, deswegen Elvedi Dix wäre schon optimal. Den Gedanken von Eugen Polanski diesmal kann ich verstehen, dass er mit Marvin Friedrich einen kopfballstarken Spieler drin haben wollte, der die Ecken, Freistöße verteidigt, die Flanken. Ja, er hatte eine Aufgabe gehabt, die hohen Bälle zu verteidigen. Ja, was da rausgekommen ist, haben wir ja alle gesehen, nach 3 Minuten. Egal, also, aber wenn ich schon so angefangen hätte, dass ich Friedrich in der Innenverteidigung spiele, ich weiß ja nicht, was die beiden gesetzten Linksverteidiger so auf dem Training anstellen, aber dass Diekst dann jetzt links verteidigt hat, habe ich auch nicht verstanden. Also der Leistung nach von Skelly auch in den letzten Wochen hätte ich ja eher Dix dann auf rechts noch gesehen, dann hätte ich das noch verstanden und Ulrich oder Netz dann auf der linken Seite. Ja, gut, Eugen wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Er hat die Eindrücke vom Training und ich denke mal, er hat auch keine Zeit gehabt, die Mannschaft kennenzulernen, so in der Vorbereitung. Und er muss jetzt halt experimentieren in der Saison und das ist alles sehr unglücklich. Schwierig alles, Holger.
Vielleicht ist es der Faktor Erfahrung. Entschuldigung, dass ich da nochmal unterbreche. Vielleicht dachte er sich, das habe ich mir dann im Nachhinein auch überlegt, mit Elvedi und Friedrich hast du wirklich zwei gestandene Innenverteidiger in der Innenverteidigung stehen. Kevin Dix hat bei Kopenhagen lange, lange Zeit gespielt, hat Erfolge gefeiert, ist ein erfahrener Spieler. Das ist das Einzigste, was ich mir da tatsächlich noch erklären könnte, dass er eben sagt, er hat noch jemanden, der vielleicht sogar gerade bei den angesprochenen Flanken das Zentrum noch mitbesetzen kann und dann eben mit seiner Erfahrung punkten kann. Aber alles andere ist für mich auch wirklich absolut unbegreiflich. Und ob es dann letzten Endes ein Skelly ist, der spielt, oder ein Luka Netz oder Lukas Ulrich, macht für mich tatsächlich keinen Unterschied, weil Skelly ist tatsächlich jemand, der diese Saison wenig Argumente für sich gesammelt hat und der keine Konkurrenz hat. Also das wurde ja auch von Virkus tatsächlich vor einigen Wochen auf der Pressekonferenz nochmal so kommuniziert, dass man eben mit den Spielern Kevin Dieks und Jens Castrop als Backup plant für Joe Skelly. Und ja, also spätestens bei den Wechseln, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, hätte ich mir dann tatsächlich gewünscht, dass ein Joe Skelly ausgewechselt wird und ein Kevin Dieks die rechte Seite übernimmt und dann eben einer von den nominellen Linksverteidigern eingewechselt wird. Aber stattdessen gab es den 1:1-Wechsel und Joe Skelly spielt weiter. Und ja, das habe ich wirklich nicht verstanden. Ja, Entschuldigung, Holger, jetzt habe ich gerade unterbrochen.
Nee, gar nicht. Alles gut. Ihr habt es ja auch richtig gesagt. Ne? Ich habe es auch nicht verstanden. Ihr habt auch andere Formationen ins Spiel gebracht. Die hätte ich auch für besser befunden. Gerade auch so dieser Hinweis, Skelly vielleicht mal eine Pause zu geben, Dieks nach rechts und Ulrich und Netz einen von den Beinen zu bringen. Vor allem, das ist auch kein schönes Zeichen für Ulrich und Netz, oder? Also, ich finde, die haben diese Saison auch ganz ordentlich gespielt. Ne? Während bei Skelly ja öfters mal so auch so ein paar Aussetzer drin sind, habe ich es nicht ganz so verstanden. Es wäre ja auch so ein bisschen so ein Revival oder so ein Reminder-Spiel gewesen für Ulrich, der letztes Jahr ja auch das Tor geschossen hat da vor Ort und sich gefreut hat als Berliner. Gut, dafür hat er Friedrich gebracht, der auch eine Vergangenheit hat vor Ort. Konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Ist nur interessant, was die Personalie Friedrich angeht und vielleicht auch die Personalie Neuhaus. Das sind ja auch die beiden Spieler, die von den Fans immer gefordert worden sind in der Vergangenheit. Naja, also so durchschlagend spielen sie nicht, finde ich. Ne? Und vielleicht war dann Suane so in den letzten Jahren dann doch, was diesen Durchblick angeht, für diese Spieler doch kein schlechter. Ne? Also ich finde, sie haben jetzt ihre Aufstellung auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Und hinterher ist man immer schlauer. Er hatte einen Matchplan, er ist da nach 2 Minuten ad absurdum geführt worden. Aber ja, was willst du machen, ne?
Ja, definitiv. Aber also das Argument, er spielt gegen die Ex quasi, das lasse ich nicht zählen, weil dafür ist Marvin Friedrich jetzt einfach auch schon viel zu lange bei uns.
Ja, stimmt.
Und ja, ich weiß nicht. Also ein anderes Argument, was für die Linksverteidiger spricht, du sagtest es gerade, Holger, das gibt kein gutes Bild ab. Die warten beide oder befinden sich beide in einer Vertragsverhandlung um eine Verlängerung. Und dann finden sich beide auf der Bank wieder. Und Luka Netz ist auch jemand, der in den letzten Jahren dann auch offensiver mal ein bisschen zum Einsatz kam. Ne? Also auch das ist ja nicht passiert. Wo ich mir dann wirklich denke, was müssen denn die Jungs im Training anbieten, dass sie da eben nicht berücksichtigt werden? Und ja, wie gesagt, es soll gar nicht gegen Eugen Polanski werden, der wird oder gehen, der wird schon wissen, was er da gemacht hat. Der wird einen Plan gehabt haben, der Plan ging nicht auf und er wird seine Lehren draus ziehen. Aber ja, vielleicht mal die Frage an euch beide. Beginnt mit dir dann nochmal, Holger. Denkst du denn wirklich, dass wir jetzt nach diesem Spieltag gegen Union Berlin einen Marvin Friedrich gegen die Bayern wieder in der Innenverteidigung sehen werden?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das Experiment ist irgendwie gescheitert. Du hast vielleicht auch nochmal andere Spielertypen bei Bayern. Also ich mach mal, du hast da einen Kane drin, da ist ja egal, gegen wen du stellst. Der macht ja so seine Bude. Also da kannst du ja der beste Innenverteidiger sein und das wird schwierig, den zu verteidigen. Und ich kann es mir jetzt so nicht vorstellen, dass es nochmal so ist. Aber du hast ja vorhin auch so einen Punkt angesprochen, der wichtig ist. Also die letzte Reihe, also die, ob nur eine Drei- oder eine Viererkette, das ist ja so das Herzstück, sage ich mal, einer Mannschaft im Abstiegskampf auch. Die muss ja wirklich gesetzt sein irgendwann. Also du musst ja die Abläufe drin haben, du musst wissen, wie der Nebenmann tickt, ne? Du musst wissen, wie du gestaffelt bist und. Und da dauernd durchzuwechseln, ist, finde ich, wirklich kein gutes Zeichen. Aber ne, wahrscheinlich, wie ihr sagt, wird den auch nicht mehr im Training vielleicht angeboten. Also ne, vielleicht liegt es wirklich daran. Ne? Oder er ist in dieser klassischen Findungsphase, wie er sagt, ne? Und er probiert sehr viel aus, weil es so, so eigentlich ja, jetzt müsste ja eigentlich die Vorbereitung langsam vorbei sein, ne? Wenn er im Sommer angefangen hätte, dann wären das ja eher Testspiele gewesen, so, ne? Aber ich finde es ein bisschen schräg und ich glaube, er wird wieder wechseln. Ne? Ich glaube nicht, dass Friedrich drin bleibt. Ja, und dann haben wir wieder eine andere Formation dahin, aber ich kann mir nicht, also das war ja kein Bewerbungsschreiben von Friedrich. Na, gut,
Ja,
von Elvedi auch
von
nicht und von
wem?
Skelly auch nicht, ne? Ja, aber die haben ja schon, auch gegen Freiburg, haben die ja schon gezeigt, dass die gut stehen können. Ne? In der, ne? Also jetzt Friedrich nicht, aber andere. Ne? Und daher, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen.
Ja,
Also
aber
Markus, wie siehst du es?
du sagtest das gerade, Holger. Was die im Training anbieten, können wir schlecht bewerten. Aber da kommt natürlich dann auch noch mal Virkus auf den Plan. Na, weil der es eben versäumt hat, da in der Transferperiode defensiv noch eine Verstärkung zu holen. Da wurde, wie gesagt, immer wieder auf die Personalie Kevin Dix und Jens Castrop ausgewichen, dass die da hinten defensiv auch unterstützen können. Engelhardt könnte theoretisch auch nochmal einen Innenverteidiger geben. Den brauchst du meiner Meinung nach aber auch definitiv im Zentrum. Und ja,
Ja,
absolut
aber, was,
schwierig.
aber wie wäre es denn, also wenn du jetzt, das hat ja Virkus gesagt, Castrop für Skelly. Was wäre denn wirklich, wenn man das mal machen würde? Vor allem, wenn jetzt Spieler zurückkommen, vielleicht auch offensive Spieler zurückkommen. Also spätestens, wenn Hack zurückkommt, muss man ja sowieso drüber nachdenken. Dann kann ja Castrop da auch nicht weiterspielen. Dass man den vielleicht dann wirklich mal dahin zieht, ne? Oder eine andere Position, um so ein bisschen auch die Defensive, weil er ist ja defensiv sehr stark, klar, er ist offensiv sehr stark, er sorgt für Wirbel in der vordersten Reihe da, das gefällt mir auch sehr gut, aber spätestens, wenn Hacking wieder da ist, da muss man ja sowieso gucken, wo dann die Spieler, die überzeugt haben, in den letzten Wochen spielen können. Und den, ich sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass er dann vor der Abwehr spielt. Vielleicht ist er dann wirklich ein Kandidat für Skelly, den mal rauszunehmen. Ne? Also, weiß man's?
Ich würde es doch stark hoffen. Also ich würde mich freuen, wenn Castrop die Möglichkeit bekommt, sich auf der Rechtsverteidigerposition zu beweisen, und Skelly damit auch einfach mal einen Denkzettel bekommt, dass er merkt, Mensch, jetzt ist jemand da, der ihm den Startelf-Einsatz an der Stelle streitig machen kann. Und ganz ehrlich, also nach dieser Leistung jetzt gegen Union Berlin würde ich Skelly gegen die Bayern rausnehmen. Das macht natürlich was mit dem Jungen, weil gerade gegen die Bayern willst du natürlich spielen. Dann setzte Castrop auf den RV und meinetwegen lässt du wirklich, wie ich es eben sagte, entweder Luka Netz vorne im linken Mittelfeld ran oder du holst halt einen von den Jungen mit, dass du sagst, ich weiß nicht, ob Moya jetzt schon so weit ist, dass der da direkt von Anfang an spielen könnte, wahrscheinlich nicht, aber
Oder Rainer.
genau, du hast einen Reiner, der wieder zurückgekehrt ist, da ist natürlich auch die Frage, ist der schon so weit, dass er starten könnte? Wir haben aber auch noch einen Charles Hermann, der auf den Flügel ausweichen kann. Also das wäre definitiv ein Szenario, das ich mir wünschen würde. Und wofür dann im Nachgang die Fans Polanski nicht an den Pranger stellen würden. Weil wenn du jetzt einfach mal davon ausgehst, wir werden im nächsten Spiel die gleiche Abwehrformation, was wir eben bemängelt haben, nochmal sehen, dann wird das wird eine Katastrophe gegen diese offensiv starken Bayern werden. Markus, wie siehst du das mit der Defensivleistung, mit der Rotation, die wir da hinten drin haben? Und auch jetzt eben mit Hinblick auf die Frage, die ich eben gestellt hatte, denkst du, dass Marvin Friedrich da realistische Chancen hat, sich am kommenden Samstag nochmal in der Startelf wiederzufinden?
Also erstmal noch zu Skelly, du sagst ja, das macht dann was mit dem Jungen, wenn er jetzt ausgewechselt wird. Aber ganz ehrlich, wenn ich nach so einer Leistung, wann willst du denn sonst den Skelly mal draußen lassen? Also du kannst da jetzt nicht sagen, das macht was mit dem Jungen, wir müssen da jetzt durch. Der ist jung, der spielt jetzt seine fünfte Bundesliga-Saison. Also nach so einer Leistung gehört er für mich auf die Bank. Und dann fand ich die Vorschläge von euch, das mit Castrop da aufzufangen, eigentlich ganz gut. Und nein, ich glaube nicht, dass Marvin Friedrich am Samstag in der Innenverteidigung gesetzt ist. Wobei, wir wissen ja nie, es kann einer krank werden, es kann sich einer verletzen. Deswegen kannst du den Friedrich jetzt auch nicht abschreiben. Aber sollten alle gesund bleiben, würde ich mir wünschen, Elvedi, Dix, rechts Castrop und links. Weiß ich nicht, wer jetzt aktuell die Nase vorne hat, Netz oder Ulrich. So würde ich aufstellen.
Ja, würde ich mir genauso hoffen oder wünschen. Und dann muss ich das auch wirklich einfach finden. Ich denke, das ist unfassbar wichtig. Holger sagte das eben auch, dass die Innenverteidiger sich finden, und dass du dann ein Konstrukt hast, ein Gerüst hast, auf dem du dann eben aufbauen kannst. und nicht eben permanent von Spieltag zu Spieltag eine andere Defensivreihe hinten drin wiederfindest, ist natürlich absolut klar. Du musst dich auch auf den Gegner einstellen und vielleicht sehen wir auch eine Fünferkette gegen die Bayern, gerade wegen dieser schon angesprochenen Offensivstärke. Dann hast du natürlich noch mal andere Möglichkeiten und natürlich hättest du dann auch wieder andere Charaktere hinten drin. Das bleibt alles abzuwarten, aber ja, irgendeine Reaktion muss auf jeden Fall her, weil es darf jetzt nicht einfach so weitergehen. Dafür war die Leistung, gerade die Defensivleistung, einfach viel, viel zu schlecht gewesen. Und ja, da sind wir alle sehr gespannt, wie es dann eben am kommenden Samstag gegen den FC Bayern ausschauen wird. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz auf die Wechsel zu sprechen, die es da noch gab. Eugen Polanski hatte ja dann einen Vierfachwechsel relativ früh in der zweiten Halbzeit in der 60. Minute durchgeführt und hatte einige Spieler eingewechselt, wo ich mir wirklich nochmal dachte, Mensch, das kann jetzt was werden, gerade eben in der Offensive. Ich habe es eben schon angesprochen, Ulrich kam für Dieks. Da hätte ich mir tatsächlich eher gewünscht, dass Ulrich dann für Skelly kommt und Dieks auf die rechte Seite wechselt. Aber sei es drum, Kevin Stöger kam für Neuhaus und da fand ich, ich war ja lange Zeit jemand, der immer pro Stöger gesprochen hat, auch nach der vergebenen Chance in Stuttgart, wo es ja viel Kritik hagelte, aber der fand ich, hat jetzt in diesem Spiel überhaupt keinen Impact gehabt. Gio Reyna kam für Engelhardt, für den gilt genau das Gleiche, also den habe ich teilweise gar nicht auf dem Platz gesehen. Das Einzige, was mir da in Erinnerung geblieben ist, war sein Rempler gegen Spielende, als er da in der Mitte nochmal einen Unionsspieler angerempelt hatte und dafür nochmal die gelbe Karte gesehen hat. Und Franck Honorat hat sein Comeback gegeben. Der kam für Castrop und den fand ich auch tatsächlich sehr positiv. Der hat die Offensive so ein bisschen wiederbelebt. Klar, Holger, du hattest das eben zu dem Spielverlauf schon gesagt. Die Flanken, die waren jetzt nicht immer zielführend, was natürlich aber auch den Offensivläufen geschuldet ist. Wir dürfen an der Stelle nicht vergessen, Haris Tabakovic und Franck Honorat haben noch keine Minute gemeinsam auf dem Platz gestanden diese Saison. Und das muss sich natürlich alles dann auch erstmal finden. Aber alles in allem war der auf der rechten Seite ein sehr belebendes Element. Und ja, ich hoffe, dass dem nichts im Wege steht, dass der dann am kommenden Samstag auf jeden Fall wieder in der Startelf steht, damit Rocco dann auch endlich wieder weiter ins Zentrum einrücken kann, weil diese offensive Achter- oder ja, Zehner-Position auf rechts außen, die finde ich, liegt ihm überhaupt nicht. Und ja, später dann als fünfter Wechsel hatten wir noch Urbich gesehen. Da haben wir dann mit der klassischen Doppelspitze agiert, der für Philipp Sander kam. Der aber natürlich dann auch so spät im Spiel wenig Impact nehmen konnte. Und da muss man natürlich auch nochmal sagen, 2, 3 Minuten später ist das Gegentor gefallen und da war der Stecker gezogen. Also relativ unglücklich für ihn. Aber trotzdem denke ich mal schön für ihn. Das zweite Bundesligaspiel, wo er jetzt bei den Profis rein konnte und ein paar Einsatzminuten sammeln konnte. Ja, ansonsten auch sehr, sehr positiv, auch wenn er nicht eingewechselt wurde. Moya war wieder im Kader, war auf der Bank, wurde wie gesagt nicht eingewechselt, aber ist dann hoffentlich, und das hatten wir eben auch schon besprochen, wieder eine Option für das nächste Spiel und dann wäre er ja tatsächlich Rekordspieler für Borussia. Ja, alles in allem, jetzt haben wir sehr viel über Union gesprochen, war es wie gesagt ein sehr, sehr ernüchternder Auftritt. Da haben wir uns alle mehr erhofft und mehr drunter vorgestellt. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, Bayern kommt mit einer Offensivstärke, die aktuell seinesgleichen sucht. Und wir als Tabellenletzter haben dem überhaupt nichts entgegenzusetzen. Das hat jetzt eben das Spiel am Freitag nochmal gezeigt. Die defensive Instabilität ist wirklich erschreckend. Ja, lasst uns auf kommenden Samstag gucken. Wenn es dann eben heißt, um 15:30 Uhr kommen die Bayern in den Borussia Park. Einige von uns sind vor Ort. Werden das Spektakel dann live erleben. Die Bayern haben jetzt am vergangenen Spieltag gegen Borussia Dortmund gespielt und gewonnen, was denke ich auch zu erwarten war. Aber da gab es allen voran wieder eine Personalie, die auch in der Defensive für ja, Erstaunen gesorgt hat. Und das war Harry Kane, der da teilweise Bälle am eigenen 16er abgegrätscht hat. Also, wenn man das jetzt einfach mal sich vor Augen führt. Finde ich, ist das schon Wahnsinn und wie gesagt erschreckend, weil er halt einfach so viel Klasse hat. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was das am Samstagnachmittag dann eben wird. Die Wechsel in der Aufstellung haben wir eben schon kurz besprochen. Also da würde ich mir doch wirklich wünschen, dass der ein oder andere Rückkehrer sich in der Startaufstellung wiederfindet. Und gerade defensiv, finde ich, brauchen wir da auf jeden Fall nochmal ja, eine andere Abwehrreihe, die dann hoffentlich dieses Bollwerk auch verteidigen kann. Markus, wie guckst du auf das Spiel gegen den FC Bayern? Bist du vor Ort und ja, was denkst du, was da auf uns zukommen wird?
Ja, ich bin tatsächlich vor Ort am Samstag. Was kommt auf uns zu? Holger hat ja eben so schön gesagt, es ist eigentlich außer dem Spiel gegen Bremen noch nichts passiert, noch nichts Außergewöhnliches. Ja, was macht mir jetzt da Hoffnung, Holger? Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben da zumindest dann in den letzten Jahren, wenn wir die Spiele wie bei Union, Augsburg, Mainz, Freiburg vergeigt haben, waren wir immer noch irgendwo. Hatten immer noch die Gelegenheit, die Punkte uns woanders zu stehlen. Und da war Bayern immer ein gern gesehener Gast in der Vergangenheit. Ich kann mich an viele Spiele erinnern, die wir gegen Bayern gewonnen haben. Ich kann mich an Bensi Baini erinnern, als er eine Nachspielzeit in Elfmeter zum 2-1 verwandelt hat und der Borussia Park weggeflogen ist. Ich kann mich an einen 0-2-Rückstand erinnern, wo wir das Spiel noch gedreht haben, 3-2 gewonnen haben, wo ein Flo Neuhaus den Ball aus 17, 18 Metern einfach unter die Latte hämmert. Ich frage mich, wo ist der Flo Neuhaus? Wo ist er hin? Aber da sehe ich uns gar nicht mehr. Also sollten wir jetzt mal 2-0 gegen Bayern zurückliegen, da sehe ich nicht, dass wir dann noch 3-2 gewinnen. Da sehe ich eher, dass wir 5-6 Stück bekommen. Und ja, aber was macht mir Hoffnung für Samstag? Eigentlich macht mir nur Hoffnung die Hoffnungslosigkeit, die Aussichtslosigkeit, dass eigentlich, ja, dass keiner irgendetwas erwartet von uns. Und oft ist es ja im Fußball so, dann, wenn du nichts erwartest, gut, meistens bekommen wir das auch von unter Borussia, aber wenn du wirklich gar nichts erwartest, dann kommt auf einmal ein Lichtlein daher und der Haris Tabakovic macht den einzelnen Siegtreffer. Das erwarte ich am Samstag.
Ja, das werden wir alle mitnehmen. Also was ich erwarte, um das vielleicht auch nochmal ganz klar zu kommunizieren, ist einfach eine Reaktion. Wir wissen alle, der große FC Bayern kommt. Wir wissen alle, wie schwer das wird und wie wahrscheinlich das ist, dass wir da was mitnehmen. Und von daher hoffe ich zumindest mal auf die Mannschaft, auf die Reaktion der Mannschaft, auf eine eingeschworene Truppe, die eben weiß, worum es geht. Das wurde auf der Pressekonferenz ja auch gesagt. Ja, ich zitiere nochmal die Worte von eben, was in der Defensive geleistet werden muss und was du eben unabhängig vom Gegner liefern musst. Und mit den eben angesprochenen Wechseln, die wir jetzt durchführen würden, hoffe ich mir einfach, dass wir dieses Mindset auf den Platz bekommen, dass wir den Bayern so weit Paroli bieten können, wie wir es auch tatsächlich können. Und dann gucken wir mal, was das für ein Spiel wird. Allerdings fehlt mir aktuell der Glaube, gerade nach diesem ernüchternden Unionsspiel. Ich sagte eben, da habe ich dann nach dem Spiel oder bei dem 3 zu 1 vielmehr tatsächlich realisiert, wo wir gerade stehen. Ich erwarte da nicht viel. Und das ist ganz schön traurig, dass man so über seinen Verein spricht. Aber es ist halt einfach der pure Realismus. Wir werden nachher zum Ende hin noch mal kurz auf die Tipps zu sprechen kommen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was ihr sagt. Holger, wie guckst du auf das Spiel? Was denkst du, was das für ein Spiel wird?
Ja, ich freue mich schon mal, dass das Spiel bei 0-0 beginnt. Das ist schon mal das Positive, was ich sehe. Ich glaube, Markus hat das eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir können eigentlich wirklich nur hoffen, dass irgendwas Unerwartetes passiert. Das ist das Schöne am Fußball, finde ich. Deswegen sind wir, glaube ich, auch alle Fußballfans geworden und sind auch nicht Fan von Bayern München, wo man eigentlich jede Woche erwartet, dass man siegt und ja auch jede Woche gesiegt wird. Sondern wir sind Fans von Mönchengladbach und ich glaube, wir sind auch alle nicht Fans geworden, so in den 70ern nach der fünften Meisterschaft, ne? Sondern wir haben auch Phasen erlebt als Gladbach-Fan, wo es aussichtslos war, wo wir in die zweite Liga gegangen sind und trotzdem sitzen wir hier noch. Und daher ist meine Hoffnung auch, dass irgendwas Unerwartetes passiert. Das kann eine Schiedsrichterentscheidung sein für uns. Das kann eine grandiose Torwartleistung von Nikolas sein, wie wir es auch schon mal von Sommer gesehen haben. Das kann einfach auch ein schlechter Tag von Bayern sein und. Darauf hoffe ich. Ich hoffe,
Aber
genau wie du es gesagt hast, nicht unbedingt auf die Mannschaft, dass sie den Gegner niederspielt, sondern ich hoffe auf das Unerwartete.
genau, aber wie bezeichnend ist das gerade, dass du sämtliche Faktoren aufzählst, auf die du hoffst, aber die Mannschaft ist nicht dabei? Also, ne, wenn du sagst, du hoffst drauf, dass diese Reaktion kommt, dass die Spieler vorne weggehen, das würde ja irgendwie, ne, zumindest mal diesen Funken Hoffnung noch am Leben erhalten, dass du sagst, irgendwie hat man trotzdem eben diese Hoffnung, dass noch was kommt. Aber genau diese Hoffnung, die erlischt gerade bei mir. Jetzt ist Bayern nicht der Maßstab. Das muss man fairerweise ja auch sagen. Also, das ist jetzt natürlich eine absolute Unzeit in dieser Phase, dass der Krösus zu uns kommt, aber das gehört halt eben dazu. Jede Mannschaft muss im Jahr zweimal gegen die Bayern spielen. Jetzt sind wir dran. Und sie kommen halt wirklich einfach in einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Aber ja, lassen wir uns alle mal überraschen, was passieren wird, wie es kommt, wie knüppeldick es dann vielleicht tatsächlich kommt oder eben auch nicht. Also, na, wenn Markus ja sagt, er hofft da auf das Unerwartete, dann gehe ich direkt mit. Aber ich bin tatsächlich relativ realistisch eingestellt, dass das ein sehr, sehr schweres und auch ein herbes Spiel für uns werden wird. Bevor wir gleich zu den Tipps kommen, wir haben es jetzt gerade angesprochen, die Bayern kommen, wir wissen alle, was das für ein schwerer Gegner ist. Nach den Bayern wird das Programm ja dann ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen. Muss man natürlich alles in Anführungszeichen setzen. Es sind Bundesligaspiele, es sind Pokalspiele. Da ist natürlich nichts einfach. Aber nach den Bayern heißt es dann Dienstagabend, wir spielen gegen den KSC. Zu Hause gegen den KSC, gegen den Zweitligist. Was natürlich, wenn du das Spiel gewinnst und hoffentlich dann irgendwie souverän gestaltest, sagen wir einfach mal, du gewinnst da irgendwie 1-0, 2-0, kriegst kein Gegentor, so ein bisschen auch eine Trendwende einleiten könnte. Weil dann hast du endlich mal wieder ein positives Ergebnis und fährst danach auswärts nach Pauli. Und die Hoffnung, die ich da habe, ist, mit Pauli ging letztes Jahr alles in die Binsen. Also in Pauli hatten wir dieses schlimme Auswärtsspiel, 1-1 ging es aus, nach unserem letzten Sieg gegen RB Leipzig. Und wer weiß, vielleicht stoßen wir da den Bock in der Bundesliga wieder um, dass wir es wieder hinbekommen, ins richtige Fahrwasser zu kommen. Und danach steht dann eben das Rhein-Derby gegen die Kölner an. Ein Spiel, Markus, das ja gerade für dich sehr interessant und spannend wird, wie wir wissen. Und ja, also ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie gegen Bayern einen Punkt mitholen, aber setzt dann eben den Fokus und die Hoffnung ganz klar eben auf das Pokalspiel. Wenige Tage später, was auch nochmal einen positiven Einfluss nehmen kann. Ne? Also unabhängig davon, wie das Bayern-Spiel ausgeht, kurze Zeit darauf hast du das Pokalspiel, die Köpfe müssen frei werden und du kannst auch dementsprechend direkt wieder abliefern. Und ja, mit Pauli und Köln geht es dann eben mit in Anführungszeichen machbaren Gegnern weiter. Markus, ich habe es gerade schon angesprochen. Anspruchsvolle Partien, emotionale Partien, auch wegen der Familienverhältnisse, eventuell. Wie blickst du auf die Spiele nach dem FC Bayern und ja, was erwartest du da, wenn du sagst Pokalspiel unmittelbar nach dem Bayern-Spiel und dann eben auswärts in St. Pauli und zu Hause gegen Köln?
Ja, erstmal Holger, du hast eben echt was Schönes gesagt und das denke ich auch jedes Mal. Wir sind Gladbach-Fans durch und durch, egal wo unser Borussia gerade steht. Ich sehe uns jetzt gerade wieder in der aktuellen Phase, so wie damals, Saison 10, 11, als Fronzek Trainer war, wo wir eigentlich alle schon ja, in die zweite Liga oder mental schon in der zweiten Liga waren, bevor Lucien Favre kam. Und ganz ehrlich, zu dieser Zeit damals habe ich ja niemals dran gedacht, dass wir im Borussia Park mal die Hymne der Champions League hören. Ja, und ein paar Jahre später war es soweit. Und die Hoffnung, die kann mir auch keiner nehmen, dass das mit der Borussia auch wieder irgendwann aufwärts geht. Und deswegen, wir sind Gladbach-Fans. Wir verlieren halt mehr Spiele, als wir gewinnen. Das ist halt so. Wir sind kein FC Bayern München-Fans, die jedes Wochenende gewinnen. Ich habe da auch eine Freundin, die ist selbst Bayern-Fan. Die sagt, das ist einfach nur langweilig, ja, wenn du weißt, du gewinnst jedes Wochenende, das ist doch nicht schön. Also wir sind Gladbach-Fans und jetzt zu deiner Frage, Björn, Klar, also das Bayern-Spiel außen vor, da können wir ja nur gewinnen, egal wie, es sei denn, es geht wirklich zweistellig aus, dann kann man auch nicht davon sprechen, dass wir irgendwas gewonnen haben. Und dann Pokal gegen Karlsruhe. Ja, ich hoffe ganz einfach, die Mannschaft hat verstanden, worum es geht. Jetzt endgültig verstanden. Ich glaube, das wird ganz bitter, wenn wir da zu Hause gegen den Zweitligisten rausfliegen. Ich glaube, dann wird die Negativspirale sich noch schneller drehen. Und dann werden wir auch bei St. Pauli nichts holen. Das sind die Befürchtungen, die ich habe. Aber ich glaube ganz einfach, dass die Mannschaft es verstanden hat, dass wir in der Lage sein müssen, zu Hause als Bundesligist, der wir ja immer noch sind und hoffentlich auch bleiben, gegen den Zweitligisten im Pokal weiterkommen und dann unseren ersten Saisonsieg in der Meisterschaft in Hamburg holen, dann beim FC St. Pauli. Das wäre mein Plan. Das wäre schön. Das würde uns alle freuen. Und gegen Köln, klar. Ja, Schwiegervater Köln-Fan. Sollten wir jetzt im Pokal rausfliegen, in St. Pauli verlieren und dann auch das Derby gegen Köln verlieren, ich glaube, dann kann ich hier auswandern.
Ja, vor allem wird es dann auch für Polanski wieder dünn, ne? Also wenn du nach Köln da nur mit Niederlagen stehst, dann gibt es wenig Argumente für den Trainer. Aber ja, davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Holger.
Ja, also das steht und fällt irgendwie auch ein bisschen mit dem Bayern-Spiel. Also klar, die Perspektiven sind nicht gut, aber es ist ein Unterschied, ob du gegen Bayern 2-0 verlierst oder 6 oder 7-0 und dann in das Pokalspiel gehst. Das heißt, selbst wenn wir unterlegen sind gegen Bayern, müssen wir uns zusammenreißen, dass wir das seriös über die Bühne kriegen und da nicht eine Packung kriegen, weil kann ja keiner erzählen, dass das dann die Spieler nicht beeindruckt, wenn sie gegen Bayern 6-7-0 verlieren. Und da müssen sie Dienstag im Pokal ran. Also das schütteln die doch nicht einfach ab. Im Gegenteil dazu natürlich, wenn du gegen Bayern nach einem guten Kampf ein Spiel verlierst, dann gibt dir das trotzdem ein gutes Gefühl auch für das Spiel gegen Karlsruhe so. Und Karlsruhe spielt jetzt, sage ich mal, auch jetzt keine überragende Saison, aber das heißt bei uns ja auch nichts, ne? Also man muss ja auch das sagen, du kannst ja auch die Gegner nie lesen, ne? Du kannst ja nicht jetzt sagen, boah, die haben jetzt eine Serie, eine Negativserie, jetzt kommen wir und dann bleibt das so. Im Gegenteil, ne? Also egal wie es kommt, ne? Wir schaffen es uns zu blamieren. So. Jetzt spielen wir aber zu Hause. Karlsruhe ist auch nicht eine Übermannschaft. Also gesehen, kannst du das eigentlich auch gewinnen. Und ist auch egal, wie sie es gewinnen. Und wenn sie in der Verlängerung Elfmeterschießen, auch egal. Hauptsache es gewinnen. Und dann fängt quasi es an, sage ich mal. Die Saison fängt dann an für Polanski, meiner Meinung nach, weil dann geht es wirklich darum zu punkten. Das heißt, du musst auf St. Pauli punkten und du musst gegen Köln gewinnen. Und wenn das, danach ist, glaube ich, wieder eine Länderspielpause, ist wieder so ein Cut. Nur wir wissen alle, was in diesen Pausen passiert. Ne? Das heißt, da müssen jetzt die Punkte geholt werden. Und danach wird, glaube ich, auch die Arbeit von Polanski bewertet werden. Und bisher können wir ja keine seriöse Bewertung abgeben. Wir haben es ja alles schon thematisiert. Er hatte keine Vorbereitung von der Mannschaft, ne? Und die Mannschaft ist nicht gut zusammengesetzt und er muss mit denen arbeiten. Das ist seine erste Trainerstation im bezahlten Fußball. Alles nicht einfach für ihn. Nur da kommt es drauf an, er muss punkten. Und ich sag mal, für eine Niederlage gegen Köln gibt es sowieso keine Ausreden. Egal wer ja der Trainer ist. Da gibt es einfach keine Ausreden, vor allem zu Hause. Und daher sind das jetzt die Wochen der Wahrheit und dann hat man, glaube ich, auch 10 Spieltage hinter sich und 10 Spieltage ist eigentlich auch so eine Bewertung, die du dann seriös abgehen kannst. Bist du dann wirklich unten drin oder hast du vielleicht dann doch noch Punkte geholt und du bist dann 15., was für mich dann auch Lichtblick wäre, ne? Und das werden wir jetzt sehen.
Ja, da hast du absolut recht. Ich glaube, nach der Länderspielpause heißen die nächsten Gegner dann Heidenheim und Wolfsburg, die ja auch unten drin stehen. Also du kannst jetzt wirklich eben mit dem Bayern-Spiel oder spätestens mit dem Pokalspiel den Turnaround dann eben schaffen. Und ja, ich habe es gerade eben gesagt, ich erhoffe mir jetzt gegen die Bayern eben diese Einstellung von der Mannschaft, dass du dich auf dem Platz zerreißt und klar ist im Sport natürlich auch, du kannst immer verlieren, du kannst auch gegen jeden verlieren. Ich habe auch kein Problem damit zu verlieren, wenn denn eben die Leistung stimmt und du dir nichts vorzuwerfen hast. Und das ist einfach so mit der Punkt, weshalb ich aktuell so negativ eingestellt bin. Wir haben halt saisonübergreifend jetzt wenig Positives gesehen seit diesem RB-Spiel. Und das zehrt an mir, weil Markus das eben sagte. Ich glaube auch daran, dass natürlich wieder bessere Zeiten kommen. Also ich bin da jetzt nicht am Schwarzmalen und gehe jetzt davon aus, dass wir absteigen und nie wieder hochkommen oder jahrelang in der zweiten Liga sind. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn ich einfach das bewerte, was wir jetzt eben kurzfristig gesehen haben und bewerten können, dann ja, ist es einfach sehr erschreckend. Und da wird es einfach Zeit, dass wir den Bock endlich wieder umstoßen. Und ja, wie gesagt, mit dem Programm in den nächsten Wochen könnte das definitiv dann auch gelingen. Ja, jetzt haben wir relativ viel über die Perspektive mit und nach dem Bayern-Spiel gesprochen. Kommen wir zu den Tipps. Jetzt interessiert mich natürlich, wie ihr tippt, was ihr denkt, wie das Spiel am kommenden Samstag ausgeht. Und ja, Holger, was ist dein Tipp für das Spiel Samstag 15:30 zu Hause gegen die Bayern?
Da wir um 15:30 Uhr spielen und nicht um 18:30 Uhr, wird uns nicht der Wolf-Fuß-Fluch wieder erreichen, den es ja meiner Meinung nach gibt. Wenn er uns kommentiert, und das ist meistens samstags um 18:30 Uhr, dann haben wir schlechte Karten. Und daher tippe ich auf ein 2-1 für Gladbach.
Ja, das würden wir nehmen. Das würden wir alle nehmen. Alle, wie wir da im Stadion sitzen oder stehen. Markus, was ist dein Tipp?
Weiß natürlich, dass es eine schwierige Aufgabe ist gegen Bayern. Deswegen denke ich, es wird kein 5-0 wie damals im DFB-Pokal. Ich habe meinen Tipp eben schon gesagt. Wir gewinnen 1-0. Tapakovic wird der Torschütze sein. Ich kann mich erinnern, wir waren in einer ähnlichen Situation auch so, dass Bayern absoluter Favorit war. Und da hatten wir mal ein Spiel 1-0 gewonnen durch Ari van Lent. Und so wird es am Samstag auch kommen.
Unter Meier, oder? War das unter was, Hans Meier als
Ich
Trainer?
glaube schon, oder? Ich meine ja, aber ich weiß es
Ja,
nicht genau. Aber auf
ja,
jeden Fall 1-0 Ari van Lent.
ja. War das die Abstiegssaison?
Kann gut sein, ja.
Ja, aber.
Das war auf jeden Fall eine Saison, wo wir auch unten drin standen. Und ist auch, das war auch so ein Spiel, was dann auch an so einem kleinen Wunder dann irgendwie glich, dass wir da gewonnen haben.
Ja, wir würden es auf jeden Fall alle nehmen. Ja, bleibt noch mein Tipp. Der ist leider nicht so optimistisch. Wie gesagt, aus Gründen. Ich denke auch, dass wir wieder ein Tor von unserer Borussia sehen. Und ich denke auch, dass es dann naheliegend ist, dass der Torschütze Haris Tabakovic heißt. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass wir einige Gegentore sehen. Und wir haben das in der Gruppe auch thematisiert. Da hieß es nochmal, wo kommen wir hin, wenn wir gegen Gladbach tippen? Ich habe es eben schon gesagt. Ich gehe da absolut realistisch an die ganze Nummer ran und ich glaube, dass es da eben die nächste Rutsche gibt, eben mit dieser defensiven Instabilität. Ich weiß einfach nicht, wie wir einen Luis Diaz, einen Harry Kane oder einen Michael Olise oder wie sie noch alle heißen, verteidigen sollen oder können. Und von daher glaube ich, dass wir ja zu Hause leider ein 1:5 sehen werden, viele Gegentore bekommen und hoffe dann, wie gesagt, auf trotzdem eben die passende Einstellung der Mannschaft, das würde mir schon sehr viel geben. Das wäre für mich tatsächlich wie schon ein gefühlter Sieg, wenn ich einfach sehe, dass die Jungs auf dem Platz sich zerreißen und dass sie das eben annehmen. Und wenn du dann eben verlierst und meinetwegen natürlich auch knapp verlierst, dann hast du schon viel gewonnen. Und in dem Pokalspiel ein paar Tage später, 3 Tage später, hast du dann eben die Gelegenheit, den Bock umzustoßen. Und ja, von daher warten wir jetzt mal ab, was das Wochenende bringt. Wir hoffen natürlich alle auf das Wunder. Das steht über allem. Wer weiß, Borussia ist auch noch für Wunder gut. Also vielleicht, Markus, Holger, vielleicht habt ihr recht. Und es gibt wirklich was zu bejubeln und wir nehmen einen oder 3 Punkte mit aus diesem Spiel. Wir werden nächste Woche schlauer sein, wenn es dann eben heißt, Borussia hat gegen den FC Bayern München gespielt. Und ja. Den Pokal dementsprechend bestritten.
Ist ja auch gut, Björn, dass einer muss ja realistisch bleiben hier im Podcast. Wenn Holger es nicht kann, ich es nicht kann und Bernd nicht da ist, dann musst du es sein. Ist okay.
Genau, ja, aber es ist natürlich, geht einem nicht so leicht über die Lippen, wenn du eben sagst, gerade so negativ sprichst. Ne? Es ist natürlich alles, wie gesagt,
Ja,
der aktuellen
vor
Situation
allem die
geschuldet.
fünf hinten, die wären mir auch
Ja.
nicht so leicht über die Lippen gegangen.
Und
Tja.
wir haben doch also wann haben wir denn das letzte Mal 5-1 gegen Bayern verloren? Also wir haben ja auch selbst in Saisons, wo wir nicht so gut waren, eigentlich immer relativ stabil ausgesehen, weil die sich ja dann doch den Popo aufreißen gegen solche Gegner, auch so ein Skelly auf einmal, ne? Wahrscheinlich, weil er weiß, das wird dann auch über ESPN nach Amerika übertragen oder was weiß ich. Und also wir sind jetzt auch nicht HSV, ne? Also die haben ja, glaube ich, 06, 07, also so oft wie die das geholt haben. Deswegen, selbst wenn wir verlieren sollten, glaube ich jetzt auch nicht, dass wir da irgendwie 5 kassieren. Ne? Aber ey, wir werden es sehen. Ne?
Eure Worte in Gottes
Ja.
Ohr. Ich sage nur Werder Bremen, ich sage nur Eintracht Frankfurt und ja, hoffen
Ja,
wir
und
das Beste.
da hat es aber keiner erwartet, dass wir so eine Reibe bekommen. Hier erwartet es eigentlich jeder, oder zumindest du. Und ja, wir werden sehen, wie Holger sagt.
Genau, lassen wir uns überraschen und dann sind wir schlauer. Das war's für die aktuelle Episode. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an Holger und an Markus, dass er wieder mit am Start war. Wir drücken allesamt die Daumen. Liebe Zuhörer da draußen, bleibt gesund. Wir sehen uns dann am Samstag im Borussia-Park oder hören uns dann eben zur nächsten Episode wieder. Liebe Grüße aus dem Saarland, der Björn.
Danke auch, Grüße, ciao.
Jo, ciao.